Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-KI-Podcast, dem AI Melange aus Wien, Folge 39. Ich hoffe, ihr seid alle gut zurückgekommen aus den Herbstferien. Gefühlt war ganz Wien irgendwo im Süden, also Istanbul, Rom, Griechenland, Spanien oder Kroatien wie meine Wenigkeit. Ich habe nämlich sehr viele kleine gelbe Bälle geschlagen und mich dabei super erholt, zumindest geistig, der Körper leidet noch ein wenig. Natürlich hat die Zeit zum Lesen und zum Podcast hören trotzdem nicht gefehlt. Und ein paar Schmankerln davon habe ich heute für euch vorbereitet. Ein Tipp gleich zu Beginn. Es gibt eine neue, coole Podcast-Mini-Reihe aus dem Hause Die Presse namens KI und wir. In drei Folgen recherchieren Anna Wallner und Melanie Klug, wie es in Österreich um die KI steht. Richtig spannend und hörenswert. Und einen kleinen Beitrag dürfte auch ich als Gästin gleich in der ersten Folge leisten. Das ist ein bisschen ein Puzzle. Könnt ihr mal gleich reinsuchen, ob ihr meine Stimme, die ihr ja schon kennt, dort auch wiedererkennt. Aber viel wichtiger ist natürlich mein heutiger Gast bei AI Melange. Ich stelle ihn euch gleich mal vor. Er ist nämlich, jetzt bin ich gespannt, ob er schmunzelt, nämlich der unbankiest Banker, den ich kenne und einer, der seit Jahrzehnten die digitale Wirtschaft Österreichs mitgestaltet. Vorrangig mit Fokus auf Marketing, Advertising und Customer Experience bei großen österreichischen Banken, aber auch sehr viele Jahre auf Agentur- und Dienstleisterseite. Seit 3 Jahren leitet er das Team, das sich um Retail Strategy und Digital Transformation bei der Raiffeisen Bank International kümmert. Und wer jetzt glaubt, dass er unter Strategie PowerPoints meint und macht, täuscht sich gewaltig. Denn Umsetzung, Experimentieren, neugierig bleiben und einfach Dinge tun und nach vorne bringen, das ist so sein Ding. Zumindest so kenne ich ihn persönlich und ich freue mich sehr, heute zu sagen, herzlich willkommen, lieber Matthias Fantschek. Schön, dass du da bist.
Hi Anna, danke vielmals für die sehr nette und wirklich tolle Vorstellung.
Fühlst du dich als unbankiest Banker?
Das finde ich gut, ja. Gefällt mir sehr gut.
Wir zwei haben uns bei TEDAI in der Wiener Hofburg bei einer Melange off the record ausführlichst ausgetauscht. Nun machen wir das einfach mal on the record hier im Podcast, wenn du einverstanden bist. Und ja, danke, dass du dir Zeit dafür nimmst. Ich bin mir sicher, es wird richtig, richtig spannend. Aber wie immer zuerst, bevor wir zu dir kommen, Matthias, ein kleiner Auszug aus den AI-News der Woche. Es gab natürlich immer sehr viel zu lesen und zu hören. Und wie immer war es ein bisschen eine Qual der Wahl, auszusuchen, was wirklich wichtig ist. Also lasst euch mal überraschen, was ich so diese Woche gefunden habe. Letzte Woche haben wir über die AI-Bubble gesprochen. Und diese Woche sind die Zahlen der großen Tech-Companies für das Q4 reihenweise eingetrudelt, nämlich Microsoft, Amazon, Alphabet etc. etc. Und die Nachricht ist ziemlich eindeutig aus diesen Zahlen. Es geht ungebremst weiter, also kein Schimmer vom Platzen der AI-Bubble, denn die Zahlen lassen sich wirklich sehen. Starkes Umsatzwachstum gepaart mit anhaltenden Investitionen in KI. Alphabet erzielte erstmals einen Quartalsumsatz von über 100 Milliarden US-Dollar. Amazon verzeichnet das stärkste Cloud-Wachstum seit 3 Jahren und Microsofts Umsatz stieg um 18% auf fast 78 Milliarden US-Dollar. Also das lässt sich wirklich alles ziemlich sehen. Die Investitionsoffensive hält offensichtlich an und die starken Finanzergebnisse haben den Appetit der meisten Unternehmen auf KI-Investitionen eher verstärkt als gedämpft. Denn nämlich Berichten zufolge werden große Technologiekonzerne in diesem Jahr 400 Milliarden US-Dollar in KI-bezogene Investitionen investieren. Also in das Training der Modelle, Entwicklung neuer Tools oder Aufbau der Infrastruktur. Und einige dieser Unternehmen geben an, dass dies noch immer nicht ausreicht, um die Nachfrage zu decken. Was noch einmal so ein bisschen die Frage aufgeworfen hat, auch bei den Präsentationen dieser Zahlen, war die Frage, ob Unternehmen tatsächlich schon Geld mit der KI verdienen, also diese Unternehmen. Und bisher scheint die Antwort ja zu lauten, denn Googles Finanzchefin erklärte, der Technologiekonzern generiere Milliarden Dollar mit KI, während Amazons CEO betonte, dass KI in allen Bereichen unseres Geschäfts zu bedeutenden Verbesserungen führt. Also die Botschaft ist klar, das KI-Wettrüsten zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Unternehmen investieren weiterhin massiv und sind fest davon überzeugt, dass der Aufbau einer KI-Infrastruktur heute ihre Positionierung für das nächste Jahrzehnt bestimmen wird. Die Wall Street ihrerseits scheint bereit zu sein, diese Wette zu unterstützen, zumindest vorerst. Also, das Thema AI-Bubble lassen wir mal vorerst beiseite. Zweite große News heute, und über die habe ich mich richtig gefreut, und da werde ich einige Stunden am Wochenende investieren, um die nochmal zu erforschen, nämlich es gab ein großes KI-Update bei Canva. Und ihr alle, die meistens klein oder mittelgroße Unternehmer seid, ich kenne viele, viele, viele Selbstständige, die wirklich ohne Canva nicht leben können, aber natürlich auch viele Marketeers. Also, Canva hat ein großes KI-Update vorgestellt, nämlich unter dem Namen Creative Operating System, das die Visual Suite, also das Hauptprodukt des Unternehmens, nochmal stärker mit den eigenen KI-Tools vernetzt. Canva will damit noch mehr Gestaltungsaufgaben in einer Lösung abdecken, zum Beispiel Präsentationen, Social-Media-Grafiken, Videos, Druckerzeugnisse, statische Websites, die lassen sich alle mit Canva gestalten, aber nicht nur das, sondern auch E-Mails und interaktive Formulare zum Beispiel, Umfragen, Quizzes und ähnliches. Aber auch zum Beispiel die Daten aus diesen Formularen lassen sich wieder mit Tabellen, mit Code, also sogenannten Canva Sheets, auswerten. Und es gibt auch noch ein neues Tool namens Canva Grow, wo man direkt und in Realtime auch Kampagnenerfolge, die man zum Beispiel in Social Media schaltet, die kann man gleich verfolgen und messen. Plus gibt es einen Video-Editor seit neuestem und dadurch, wie gesagt, wird Canva ziemlich mächtig und groß. Die Basis liefert ein KI-Modell, das Canva als das weltweit erste Design-Modell bezeichnet, finde ich auch ganz süß und kreativ. Es sollte durch ein besonderes Training die Komplexität des Designs verstehen. Und so könne es automatisch zum Beispiel den Stil eines Designs anpassen und für markentreues Design sorgen und dabei den Kontext der bestehenden Grafik berücksichtigen. Wie gesagt, ausprobieren werde ich das alles ausführlichst am Wochenende, kann ich euch gern berichten, wie es mir gefällt. Aber zumindest so, was ich auf den ersten Blick gesehen habe und gelesen habe, klingt das schon ganz schön mächtig und wird uns eben KMUs vorrangig wirklich unter die Arme greifen. Wenn es um unter die Arme greifen geht, hat OpenAI für Österreich, interessant, seit gestern auch eine kleine Nachricht, nämlich das ChatGPT Go, das ist das kleinste Premium-Paket von ChatGPT, das 4 Dollar und in Österreich, wenn ich das richtig gesehen habe 7 Euro. Wobei es irgendwie keinen Sinn macht. Aber ich sehe zumindest 4 Dollar in meinem Abo. Also werde ich nochmal nachschauen, was wirklich stimmt. Also ich sage jetzt mal 4 Dollar, weil so sehe ich, so kann ich es ja zumindest verifizieren. 4 Dollar kostet pro Monat der Zugriff auf die Premium-Funktionen von ChatGPT, die man eben als Gratis-User nicht nutzen kann. Und welche sind das, die wirklich spannend sind? Naja, an erster Stelle natürlich GPT-5, aber das ist ja auch in der Basisversion drinnen. Und das spannendste Zugriff auf die individuellen, die Custom GPTs. Also das ist wirklich 4 Dollar im Monat wert, dass man sich eigene kleine Assistenten bauen kann für verschiedene Aufgaben, die man erledigt. Das ist extrem hilfreich und ich bin der Meinung, 4 Dollar wert, aber ihr müsst natürlich entscheiden, wobei ich gehe davon aus, dass die meisten von euch, die hier zuhören, eher ein Premium-Abo haben, das ein bisschen mehr kann. Aber vielleicht kennt ihr andere Leute, die sich das noch nicht leisten wollten oder konnten. Und das könnte jetzt ein interessanter Einstieg sein. Abschließen möchte ich nun die News, aber mit einer feinen Studie der Wharton University, die seit 3 Jahren laufend durchgeführt und abgedatet wird. Und das finde ich wirklich spannend bei dieser Studie. Die beschäftigt sich nämlich mit der Frage, schon seit 3 Jahren, wie die generative KI Unternehmen beeinflusst. Wir erinnern uns ein bisschen an die schwindlige MIT-Studie, die die Börsen vor kurzem kurzfristig ins Schwanken gebracht hat, nach der es geheißen hat, dass 95% der Unternehmen noch keinen Wert aus der KI generieren. Ja, diese Wortenstudie ist nicht so eine. Das ist wirklich eine super verifizierte und auch der Professor, der sie durchführt, den kenne ich ja persönlich. Also wirklich ein guter, vertrauenswürdiger Mensch. Insofern kann man die Studie wirklich ernst nehmen und die Datenlage Unternehmen, die sie interviewen, sind US-Unternehmen, sind über 800 Unternehmen, die sie regelmäßig eben befragen, schon seit 3 Jahren. Also man kann sich diese Insights wirklich zu Gemüte führen. Nämlich die Studie, und jetzt zusammengefasst, sie zeigt, dass die Experimentierphase mit KI nun wirklich vorbei ist. Also KI ist mittlerweile Standard in den meisten Unternehmen in den USA. Denn vor 3 Jahren zum Beispiel hat es geheißen, dass die wöchentliche KI-Nutzung bei 37% lag. Also das war im Jahr 2023 und heute ist sie schon bei 82% gestiegen. Also das ist schon eine fast Verdreifachung, eine zweieinhalbfachung der Nutzung. Und die Frage ist, wie setzen nun die Unternehmen die KI ein? Na, vor allem, das ist vielleicht ein bisschen weniger überraschend, für alltägliche Aufgaben, die die Produktivität der Mitarbeiter steigern, zum Beispiel Datenanalyse kommt sehr häufig vor, Zusammenfassung von Dokumenten, Besprechungen kommt sehr häufig vor, Schreiben, Verbessern von Texten, etc. etc. Das Spannende ist aber, dass hier in dieser Studie 75% der Führungskräfte berichten, dass sie einen positiven ROI, also Return on Investment, ihrer KI-Ausgaben sehen. Also wirklich fast das Gegenteil der MIT-Studie, die ich wirklich fast unter Anführungszeichen setzen würde. Die Investitionen in KI verlagern sich jetzt spannenderweise natürlich mehr und mehr von Pilotprojekten hin zu bewährten so Programmen, also die vor allem so wirklich interne R&D-Anstrengungen unterstützen. Und das heißt, man setzt wirklich darauf, Kompetenzen in-house aufzubauen. Führende Industrien sind Telekommunikation und Technologie, Banken und Finanzen und professionelle Dienstleistungen. Ich schmunzle jetzt, weil ich habe natürlich jetzt einen Bankprofi bei mir und ich werde ihn gleich fragen, was er denn, wie er diese Studie findet und ob das auch seiner Perspektive stimmt. Nur ganz kurz dazu, vielleicht auch noch eine wirklich spannende Wendung und was ich fast das Interessanteste in dieser Studie finde, nämlich ist die Aussage, dass die Mitarbeiter, nicht Technologie, Software oder Modelle, der Schlüssel zum Erfolg auch in Zukunft sein werden. Also so wie Stefano Podoni, der Marketingprofessor, den ich vorhin erwähnt habe, von der Wharton School, sagt, die Herausforderung liegt nicht im Einsatz, sondern in der Bereitschaft der Unternehmen in Schulungen, Unternehmenskultur und klare Governance und Richtlinien zu investieren. Und die, die das tun, die werden diejenigen sein, die aus der KI einen langfristigen Wettbewerbsvorteil erzielen werden. Und wenn man sich dann anschaut, sozusagen bei der Frage, wie die Unternehmen jetzt sozusagen aufs nächste Jahr blicken, weil nächstes Jahr werden sie noch einmal befragt von dieser Studie, also was erwarten sie sich für 2026? Und meinen die meisten, dass 26 wirklich der Wendepunkt sein wird oder werden könnte, nämlich so richtig in Richtung Leistung und Performance im großen Stile. Also so die Kernprozesse werden neu gestaltet, Agentensysteme werden eingeführt, Budgets werden nachweislichen ROI zeigen und konkret erwarten 88% der befragten Führungskräfte, dass in den nächsten 12 Monaten Budgets erhöht werden für die generative KI. Und 62% davon rechnen, dass es sogar um 10% oder mehr sein wird. Auch spannend. Wie gesagt, die meisten sagen, ein Drittel des Budgets wird intern verwendet, also für interne Kompetenzen. Das heißt, Unternehmen setzen auf maßgeschneiderte Lösungen für die Zukunft. Und das alles liest sich für mich so ein bisschen, wir werden alle in der KI-Transformationswelt nun endlich erwachsen. krabbeln nicht mehr, wir beginnen zu gehen und zu laufen und das finde ich eigentlich in Summe ganz schön schön. Aber die Frage ist, hallo lieber Matthias, siehst du das auch so? Was ist so deine erste Reaktion auf diese Studie? Siehst du auch der 26 sozusagen das Jahr der Performance sein wird?
Ja, das hoffe ich doch. Ich bin davon überzeugt, dass 26 das Jahr der Performance sein wird. Für mich ist immer die Frage, wenn ich solche Studien lese, wovon wir eigentlich sprechen. Und weil du da auch Banken erwähnt hast, wenn wir über AI sprechen, ist das für Banken ja grundsätzlich nichts Neues, oder? Also Banken waren gerade wegen der Risk-Geschichte und tatsächlich großen Datenmengen ja schon extrem früh mit KI dran. Nur nicht die KI, von der wir heute reden. Ne? Ich glaube, die ersten KI-Risk-Model-Scorings, ich weiß nicht was, hatten wir vor 25, 30 Jahren, würde ich meinen. Insofern ist da ja schon ein hoher Wert, ja, der schon ganz früh entstanden ist. Das heißt, da gibt es ja schon eine hohe Performance. Ich glaube, was sich jetzt ändert, ist der Push in Richtung generativer AI, in Richtung Agentic AI, Agents und so weiter und so fort. Wenn wir davon sprechen, stehen wir sicher am Anfang. Und auch wir als Raiffeisenbank haben, kann mich erinnern, wie die ersten ChatGPT-Modelle rausgekommen sind, dann einmal damit angefangen, wirklich so IMD nennt das, wir arbeiten mit dem IMD-Dienst, mit der IMD-Universität in Lausanne zusammen in dem Gebiet, die sagen Broad und Shallow, oder halt so mal die Mitarbeiter abholen, Ausbildungen zu machen, Ausbildungsprogramme zu machen, sich anzuschauen, wie kann man denn grundsätzlich solche Dinge adoptieren. Wir haben über 1000 Leute in diesen Ausbildungsprogrammen drinnen im ersten Jahr jetzt gehabt. Dass das nicht den großen Riesenwert bringen wird, war mir zumindest eigentlich von Anfang an klar, weil das ist einfach ein nice to have, aber eine tatsächlich extreme Produktivitätssteigerung und Effizienzsteigerung habe ich mir davon persönlich nicht erwartet. Ja. Jetzt machen Menschen vielleicht schneller Präsentationen, schreiben vielleicht Dinge schneller und so weiter und so fort. Aber das führt ja nicht dazu, dass ein Unternehmen massiv Geld damit verdient, beziehungsweise auch tatsächlich nicht wirklich einsparen kann. Ja, also diese initialen Ideen, jetzt sind wir 30% schneller, deswegen brauchen wir 30% Leute, funktioniert ja so nicht. Ne? Weil jetzt jemand schneller Präsentationen macht, kann ich ja nicht sagen, den brauche ich nicht mehr. Ne? Ganz im Gegenteil. Und was wir jetzt aber sehen, mit Agentic und auch mit dem Thema, mit dem ich mich am allerstärksten befasse, und das ist ja Customer Facing und Customer Experience, glaube ich schon, dass sich was tun wird. Und da sagen wir, muss man jetzt schauen, wo geht man narrow and deep, also von shallow and broad, von diesem an der Oberfläche, ich habe hier mal ein Company GPT und ich use Copilots und die Leute benutzen die Tools, ja, zu narrow and deep, zu wirklich kompletten Prozessthemen. Und da, weil wir ja vorher auch kurz drüber geredet haben, das ist ja so lustig, weil für mich ist es das zweite Mal. Ich kann mich erinnern, die Digitalisierung, oder? Da war ich noch jung, bin ich jetzt leider nicht mehr. Aber schon damals hat man gesagt, jetzt müssen wir Prozesse digitalisieren. Und was haben die meisten getan, oder? Was haben sie getan, Anna?
Ja, die gleichen Prozesse hergenommen und digital gestaltet, natürlich. Und das Gleiche machen wir jetzt bei der KI.
Digitalisiert und es waren noch immer miese Prozesse. Ne? Und es ist gar nicht so viel besser geworden. Ja? Und was wir halt jetzt versuchen, ist wirklich zu sagen, na, so machen wir das nicht, weil so wird es nicht funktionieren. Ja? Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass wir eine AI-Strategy brauchen. Wir brauchen eine Strategie, die auf AI aufbaut und die mit AI funktioniert. So wie man keine Digitalstrategie braucht, sondern eine Strategie, die halt in einer digitalisierten Welt funktioniert, ja. Das heißt,
das ist für die Fortgeschrittenen sozusagen die Business-Strategie, die schon eher impliziert, aber die meisten müssen zuerst verstehen, diesen Sprung schaffen.
Genau. Und was wir halt tun jetzt ist, wir schauen wirklich, wo haben wir eigentlich die größten Painpoints, wo ist wirklich der größte Schmerz, ja. Klassisches Beispiel für Banken, KYC, Know Your Customer, Underwriting-Prozesse, das ganze Thema von Underwriting auf Deutsch, Kredit-Genehmigungsprozesse, die wirklich ganz, ganz manuell noch sind und schwierig sind. Und wie kann ich die from scratch mit AI ganz neu denken? Weil denselben Prozess mit ein bisschen AI haben wir auch schon probiert, ist fantastisch. Dann spare ich irgendwo vielleicht ein, zwei FTEs ein. Das ist aber halt auch nicht das, was wirklich cool ist, oder? Ich will in Wirklichkeit ganz was anderes damit tun. Also das vielleicht ist, wo wir stehen.
Ja, vielleicht, weil du selber gesagt hast, ein paar Schritte zurück. Wir zwei kennen uns, vor einigen Jahren haben wir uns beide intensiv mit Marketing Automation beschäftigt und damals war auch so ein bisschen ein Hype rund um das Thema Marketing Automation und jetzt sind wir in diesem KI-Hype oder vielleicht nicht mehr, vielleicht geht der Hype schon langsam vorbei und das wird ernst, wie wir gerade aus der Studie gelesen haben, aber Was findest du gleich und was findest du anders zur heutigen Zeit? Was ist jetzt mit der KI und bei dieser Reise anders als damals bei der Marketing Automation?
Auf der einen Seite definiert Marketing Automation den Bereich, wo du eben narrow and deep gehst. Das ist bei AI nicht so. Man kann wahrscheinlich jeden einzelnen Unternehmensbereich wirklich jetzt narrow and deep gehen. Das ist also wirklich in die Tiefe gehen und das komplett neu denken und from scratch bauen, ja. Es gibt super coole YouTube-Videos vom CEO von JP Morgan, der sagt, sie bauen jetzt die Agentic und AI-Bank, riesengroße Bank, ja, ich glaube die größte oder zweitgrößte der Welt, gar nicht so ein kleines Ding, ja. Aber im Normalfall wird man sich einmal Bereiche suchen. Marketing Automation war ein relativ klarer Bereich, oder würde ich meinen, wo man wirklich auch relativ gut das dann strukturieren konnte und da dann auch wirklich seine Chips draufsetzen kann. Jetzt ist schon eine Diskussion, wo setze ich jetzt meine Chips drauf, was mache ich, wo probiere ich. Ja, ich glaube nicht an Use Cases, wie gesagt.
Abgesehen davon, wenn du jetzt die KI auf Marketing loslassen würdest, was ist jetzt anders im Vergleich zu damals? Ich habe eine Hypothese nämlich, dass die grundlegende Annahme, dass also Marketing Automation war eine fixe Software, die natürlich auf Basis der Daten sich anders verhalten hat und Personalisierung ermöglicht hat. Aber irgendwie sind wir jetzt ein bisschen in einer anderen Welt, in einer ein bisschen weicheren Welt oder nicht so klar definierten Welt.
Also es gibt, glaube ich, mehrere Themen, oder? Auf der einen Seite, wenn ich jetzt an Kunden denke und wie gesagt, ich bin für Customer Facing, Conversational AI, Virtual Mobile Assistance bei uns zuständig. Da habe ich ein Team von 60 Leuten. Wir haben auch schon AI-getriebene und auch schon erste Agentic-Bots draußen in unseren Ländern. Bin für die ganzen Netzwerkbanken, also die CE und südosteuropäischen Länder der Raiffeisenbank International verantwortlich. Aber es ist bei Marketing Automation ein Punkt auf jeden Fall gleich, wie es jetzt ist. Ja, Daten sind alles. Und ich glaube, da richtig, weil du gesagt hast, Mitarbeiter, ja, Mitarbeiter definitiv, aber das absolut wichtigste Fundament sind Daten. Und das haben noch immer ganz viele nicht verstanden. Ja. Wenn ich über Daten spreche, sagen die Leute dann meistens, ja, aber ich will ja AI-Use-Cases machen oder AI-Cases machen, geht halt nicht. Ja. Ich habe letztens ein Gespräch mit jemandem gehabt, der mir erklärt hat, ja, die AI wird meine Daten schon in den Griff kriegen. Es ist ein großes Missverständnis, glaube ich. Ja. Die Strukturierung der Daten und deine Daten sauber und gut und available zu haben, ist alles. Ohne dem geht gar nichts. Ja. Und das war dasselbe schon, kannst dich erinnern, damals bei Marketing Automation, oder? Diese Foundation ist unsexy und nicht wirklich cool, aber wer sie nicht in den Griff kriegt, wird es schwierig haben bis unmöglich. Also das ist auf jeden Fall gleich. Und ansonsten geht es einfach in Customer Facing, glaube ich, nach wie vor um Personalisierung. Die Leute wollen und erwarten das auch von Bots mittlerweile. Also wenn wir unsere Kunden fragen, die sagen, ich will einen personalisierten Chatbot oder wir sagen ja nicht mehr Chatbot dazu, sondern weil das klingt so dumm, ne? Virtual Mobile Assistant. Das bleibt gleich. Und dann kommt noch dazu der Shift von Software as a Service, also das, was Marketing Automation wie Salesforce, Adobe und so weiter war, zu Service as a Software, oder? Also das ist schon ein Shift. Brauchen wir in Zukunft noch Software as a Service oder kann ich eigentlich mit AI sowieso alles ganz schnell, ganz einfach und unkompliziert selber machen? Ja?
Was ist so deine Hypothese?
Schwierige Frage. Ich glaube nach wie vor, dass das noch dauern wird. Also diese Idee, dass jetzt jeder sich ganz einfach seine Software als Service schreiben kann, ohne irgendwelche Spezialgebiete, halte ich für schwierig. Aber es wird sicher Bildor bei beeinflussen, wenn du mich fragst.
Man liest ja von solchen Cases, dass sozusagen von fluiden Webseiten, die on the go entstehen, je nachdem, was der Kunde klickt oder wie sie sich verhält. Also das sind solche Cases, glaube ich, die zumindest sexy klingen. Die Frage, die ich habe, ist, wie auditierbar das ist, also woher weiß ich, dass das, was dann wirklich am Ende rauskommt, oder wie kann ich das auditieren? Also man muss es in irgendeiner Form überprüfen können, dass da nicht zu viel halluziniert wird. Aber ähnliche Erfahrungen hast du ja auch mit deinem Bot gemacht, oder? Mit deinem Conversational Bot, an dem ihr bastelt oder den ihr zum Teil auch in manchen Ländern live habt. Also wie ging es euch mit Halluzinationen?
Das ist ein gutes Beispiel. Also zuerst mal, ich glaube daran, dass du Webseiten, die Content-heavy sind, relativ schnell wirklich stark KI machen lässt. Unsere Marketing-Kolleginnen und Kollegen machen das jetzt schon und Content-Generation mit GenAI ist gut und wird auch nicht schlechter werden. Muss man das jetzt auditieren nochmal? Ja, wahrscheinlich. Und gleich spreche ich dann über unsere Bots. Aber was bei Banken das große Problem ist, ist ja die Integration. Also das Frontend ist ja meistens nicht der große Aufwand. Das sind 10-20% des Aufwands. Der wirklich große Aufwand ist die Integration. Und da können wir nachher über MCP, Protokolle und Plattformen reden. Was war bei unseren Bots? Wir haben bemerkt, dass das Schwierigste an dem ganzen Thema ist, das compliant zu halten. Ne? Weil ich kann ja eigentlich über RAG, über Retrieval Augmented Generation recht einfach schon Antworten geben, was auch immer für Antworten. Ne? Das funktioniert für Banken halt nicht, ne? Weil ich halt wissen will, wie hoch ist mein Zinssatz genau und wie lang ist meine Laufzeit genau und ist das jetzt eine sichere oder eine nicht so sichere Anlage und da kann ich halt dann nicht sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das richtig ist, ist irgendwo zwischen 91 und 99,5%. Geht nicht. Deswegen haben wir etwas eingebaut, das wir Reasoning nennen oder Semantic Routing. Das heißt, wir haben in unsere Chatbots eingebaut, also das Verständnis, das Verstehen der Anfrage des Users funktioniert schon sehr, sehr lange über GenAI und hat super Erfolge. Das macht das Botbauen viel einfacher. Und die Antworten werden dann, je nachdem, was es für eine Antwort ist, geroutet in vorgegebene Antworten oder in generierte Antworten und seit kurzem eben auch in Agentic, wo eine API irgendetwas callt und dann macht, ja. Damit sind wir jetzt in 3 Ländern live, in einem Land auch schon mit einem Agentic-Case, wo man seine Karte blocken kann über diesen Virtual Mobile Assistant. Und das funktioniert gut. Wenn jemand halt nach Konditionen fragt, dann gibt es halt vorgegebene Antworten. Wenn jemand nach dem Wetter fragt oder danach, wo die nächste Filiale ist oder was er sonst tun kann, dann können wir generierte Antworten haben. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Die Kunden sind sehr happy. Wir haben es jetzt auch schon mit unserer CRM-Datenbank connected und unserer Marketing-Automation. Das heißt, wir können auch personalisiert jetzt mit den Kunden kommunizieren. Und das mögen die, das ist richtig cool. Wir sind noch nicht so weit, dass wir wirklich alles abdecken können, was wir wollen. Aber es geht in eine echt sehr, sehr coole Richtung und wir sind auch schnell. Und ich glaube, Schnelligkeit ist das alles Entscheidende in dem Bereich,
Voll spannend, wo du das jetzt erzählt hast, erinnert mich das ein bisschen an die Vorstellung von Alexa Plus oder als Alexa Plus mit generativer KI oder Alexa angereichert wurde, dann hat der CTO damals auch im Detail erklärt, dass genau je nach Use Case einfach unterschiedliches Modell und oder System, Agentic System zur Anwendung kommt und dass das entsprechend gut funktioniert. Ja, sehr cool. Das heißt, du meinst, vielleicht auch eine Zwischenfrage. Vor ein paar Wochen war ein Kollege aus einer benachbarten Bank bei mir zu Gast, der Maurizio, der meinte, er glaubt nicht an den Voice-Only, also den Audio-Case, der jetzt im Bankenbereich. Wie siehst du das? Hast du eine Meinung zu Voice-Steuerung der Bots und der KI?
Also ich bin der Meinung, dass das nicht so einfach ist, das muss man schon sagen. Wir überlegen viel, ob wir stark in Voice investieren sollen oder nicht. Interessanterweise ist lustig, weil unsere Bots funktionieren heute schon mit Voice und zwar über die mobilen Modelle. Ne? Du hast auf deinem iPhone und auf deinem Android-Phone ja, kannst du einfach das Mikrofonsymbol klicken und dann übersetzt deine Sprache in Text. Ne? Hat jeder auf seinem Telefon. Ne? Nutzen wahrscheinlich gar nicht so viele, wenn ich mir aber junge Menschen anschaue, die nutzen das alle. Ja? Insofern bin ich relativ überzeugt, dass das stark kommen wird. Es ist technisch gar nicht so einfach, weil wir merken, wenn wir die Modelle selbst hosten, also Speech-to-Text, ist das richtig schwierig, das richtig gut hinzukriegen. Vor allem in Sprachen wie kosovarischem Albanisch, ja, oder kleinen Sprachen, Kroatisch. Ja, gar nicht so trivial. Ganz ehrlich, wie gesagt, ich glaube, über die On-Device-Modelle kann es jeder mal machen und wir werden mal schauen, wie stark die Nutzung ist und wie stark sie dann wirklich nicht ist. Ich glaube, es wird zwei unterschiedliche Anwendungsfälle geben. Wenn ich alleine im Auto sitze, alleine vor dem Fernseher sitze, dann werde ich das vielleicht schon über Voice machen. Wenn ich irgendwo in der U-Bahn stehe oder am Arbeitsplatz, dann wahrscheinlich nicht. Das wird auch nicht kommen. Aber wie gesagt, ob wir jetzt selber Speech-to-Text machen wollen oder ob wir auf die On-Device-Modelle zurückgreifen, ich würde glauben, dass wir auf On-Device tendieren wird. Das hat auch Nachteile, spezifische Bankbegriffe, ja, der Kollege, wenn jemand dann George sagt, vielleicht weiß das Ding nicht genau, was George ist. Das kannst du natürlich nicht trainieren, dieses Modell, ne? Weil es halt On-Device ist, halt das Google oder das Apple-Modell. Ne? Aber ich glaube, dass das der User entscheiden wird am Ende des Tages und wir werden sehen. Ich glaube, wir Banken haben ein ganz anderes Problem und das sind die neuesten Entwicklungen und da bin ich echt beeindruckt über die Geschwindigkeit und das habe ich unterschätzt, muss ich ehrlich sagen, mit der die globalen Marken Agentic Commerce vorantreiben und alle diese Themen. Ja. Also weiß nicht, ob alle das mitbekommen haben, aber das ist schon wild. Instant Checkout auf ChatGPT in den USA live. Also ist jetzt keine
Integration mit Stripe, oder?
Ja. Spielst du das? Krass, ja. Und wenn dort jemand ChatGPT fragt nach seiner Urlaubsplanung, das machen sehr viele Leute, und dann sagt man dem Ding gleich und buch mir das gleich und dann kann ich direkt damit zahlen. Puh, das ist eine Nummer für Banken. Ja. PayPal arbeitet mit Google an einer Milliardenpartnerschaft in die gleiche Richtung. Visa, Mastercard haben Agentic Commerce Frameworks gemacht. Wenn du mich fragst, ist die ganz, ganz große Frage, und by the way, ChatGPT mit dem Atlas-Browser, ne? Wenn du mich fragst, wie viele Leute gehen in Zukunft noch in die Applikation einer Bank, wenn ich eigentlich alles über meinen Agent machen kann, sei es jetzt...
Du gehst zum Konto überprüfen.
Ja, aber auch das ist ja grundsätzlich kein Problem, oder? Da ist dann wieder die Frage... Welche Bank wird als erstes sich dazu öffnen? Revolut hat schon angekündigt, das tun zu wollen. Wenn ich dann auf ChatGPT mein ChatGPT mit Revolut verknüpfen kann, das ist eine große Nummer. Und dann ist aus meiner Sicht die Frage, was kann ich als Bank überhaupt noch tun, damit der Kunde meine App öffnet? Und wie viele Kunden wollen das natürlich auch in Anspruch nehmen? Aber ja, ich glaube fundamental daran, dass Convenience, diese ganzen Themen von Trust und Privacy und ich weiß nicht, was halt meistens schlagt aus der Erfahrung der Geschichte. Ne? Auch wenn wir immer sagen, ja, aber niemand möchte Google seine Daten geben, alle geben Google ihre Daten oder alle geben Facebook ihre Daten. Mittlerweile geben sogar alle TikTok ihre Daten. Ein bisschen erschüttert, aber gut. Insofern ist, glaube ich, das, wo wir dran arbeiten müssen und nachdenken müssen. Und wenn unsere Apps nicht so gut sind, dass der Kunde sich denkt, okay, ich will wirklich die Banken-App aufmachen und nicht auf ChatGPT sagen, überweise an Mutti und wie viel ist mein Kontostand und habe ich mein Gehalt schon bekommen, ja, dann müssen wir uns massiv verbessern, alle.
Aber die Geschichte hat auch irgendwie gezeigt, dass es nicht so schnell, zumindest der Ersatz ist ja nicht so schnell. Ich kann mich erinnern, als wir noch in der Telco-Welt alles Richtung App zusammen versucht haben zu schieben und also alle Interaktionen und wir haben es ja auch geschafft, zu einem großen Teil das zu machen, aber nicht alles. Es bleibt trotzdem vieles in den traditionellen Kanälen. Jetzt ist vieles in der App, jetzt geht von der App vielleicht Richtung Conversational Bots und den neuen Plattformen. Wir werden sehen. Also mein Bauchgefühl sagt mir, es werden einfach mehr Plattformen zu managen sein für Leute wie dich mit deinen Teams und nicht unbedingt weniger. Aber die Frage natürlich, das Ownership und der Customer Relationship.
Was wir glauben, und ich weiß nicht, ob es stimmt, mal schauen, lass uns in einem Jahr nochmal hier sitzen, woran wir glauben, ist Integrated Channels, das ist auch kein Geheimnis, das haben nicht wir erfunden, das hat McKinsey erfunden. Wir glauben daran, dass tatsächlich das Mobiltelefon deine Remote Control für die Bank sein wird. Egal, ob du in die Filiale gehst, ob du mit einem Callcenter telefonierst oder ob du daheim auf der Couch sitzt und das selbst tust, du wirst dort reingehen und du wirst mit einem Device, vielleicht mit einem Berater, vielleicht mit jemandem im Callcenter, gemeinsam Dinge dann tun. Daran glauben wir. Insofern wäre es dann nur eine Plattform, zumindest für Privatkunden. Ja. Corporate sieht vielleicht anders aus, aber für Privatkunden glauben wir, dass es in die Richtung geht. Und wenn ich jetzt über externe Agents nachdenke oder externe Integrationen, ist das eigentlich auch relativ klar, diese eine Integrationsplattform. Ja. Also ich würde meinen, dass Mobile und Integrations in andere Agents und andere Plattformen die großen Dinge für Banken sein werden. Und was unsere Vision, Mission ist, was ich vor 3 Jahren mit den Kollegen da gestartet habe, ist, we wanna build a digital bank with a human touch. Also für uns ist Human Touch extrem wichtig. Für uns bedeutet Human Touch aber, dass der Kunde einen Menschen sprechen möchte und nicht sprechen muss, weil die Bank zu unfähig ist, den Prozess hinzukriegen. Ja? Mhm. Und deswegen haben wir auch immer Handovers. Du kannst aus unseren Bots immer sagen, oh, jetzt möchte ich bitte mit einem Menschen sprechen. Aber wie gesagt, wir glauben daran, dass die Komplexität der Plattformen eher zurückgehen wird.
Du hast mir jetzt schon ein bisschen durch diese kleinen Predictions, für die ich sehr, sehr dankbar bin, schon ein bisschen meine letzte Frage, wo der Weg hingeht, abgenommen. Deswegen werde ich sie einfach umwandeln und einfach fragen, wie es dir, Matthias, mit der KI geht und wie siehst du in 5 Jahren oder wie glaubst du, wird es dir in 5 Jahren mit der KI gehen?
Wow, 5 Jahre, das ist lang hin. Ich würde Schritt für Schritt beantworten, wenn ich darf, Anna.
Ja, bitte.
Ich glaube tatsächlich, in 2 bis 3 Jahren werden wir auch in Europa festgestellt haben, dass Agents und Agentic AI real sind. Das ist die große neue industrielle Revolution. Vielleicht, und ich bin jetzt gar nicht begeistert und Hype oder sonst was, aber das ist das Ding, das sich wirklich wie die Einführung von Computern die Welt verändern wird. Daran glaube ich ganz fest. Ich glaube nicht, dass in 2 bis 3 Jahren wir noch sagen können, na, kommt das oder kommt das nicht. Und wenn du in den USA bist und aus dem Flugzeug aussteigst, dann weißt du, wie stark das ist. Das ist das Ding. Ja? Und da wird auch Europa sich nicht rausregulieren können. Davon bin ich überzeugt. Und in 5 Jahren ist für mich ganz schwierig, weil das schon so ein langer Horizont war. Ich hätte nicht geglaubt, dass wir Instant Checkout auf ChatGPT und Atlas und ich weiß nicht was haben jetzt schon. Ja? Mhm. Und das ist 3 Monate, nachdem sie gesagt haben, dass sie dann arbeiten, gekommen. Ja? Ich glaube, in 5 Jahren ist ganz unpredictable. Also die Innovationszyklen wären auch noch mal viel, viel schneller. Ich glaube, in 2 bis 3 Jahren wird das Europa voll getroffen haben und die halt früh dran sind, werden da recht gut dastehen. Ja, in 5 Jahren, schwierige Frage auch hinsichtlich der Weltlage und so, würde ich mich
nicht... Bist du Optimist? Optimist oder neutral? Ich bin auf jeden Fall
Optimist, natürlich. Immer Optimist, sehr gut. Ich meine, sonst will ich nicht Digital Transformation machen. Ich finde das cool, ich mag das, ich mag es wirklich gerne, Dinge zu verändern, zu sehen, wie sich Dinge verändern. Ich glaube auch, man muss die Menschen mitnehmen, das ist das Allerwichtigste, weil ich die Komplexität schon größer sehe also ich glaube nicht daran, dass alles so gut für alle wird, ja, dieses AI wird nicht deinen Job nehmen, sondern nur für Leute, die halt AI nutzen, daran glaube ich nicht, ja. Wir brauchen sicher andere Skills, andere Capabilities in der Zukunft und daran muss man halt auch arbeiten, ja. Aber einfach nur zu sagen, es wird schon alles gut werden, glaube ich auch nicht dran, aber ich glaube, man kann es managen und der Change wird ein interessanter werden.
Sehr schön, ein wunderschöner Abschluss. Danke, Matthias, das war ein super interessantes Gespräch. Ich freue mich schon auf das viele positive Feedback, ehrlicherweise. Wir haben viel von dir gelernt und auch gemeinsam mit dir laut nachgedacht. Finde ich ganz, ganz toll. Ich lade dich fix noch einmal in einem Jahr ein und stell dir die Frage. Ich hoffe, du hast Lust, wiederzukommen.
Ja, sehr gerne. Danke, Anna.
Danke euch allen auch da draußen. Habt eine schöne Woche. Es folgt noch eine Folge in diesem Jahr. Lasst euch einfach überraschen, wann und wo und mit wem. Das wird sicherlich bombastisch. Nächstes Jahr geht es flott weiter mit AML Lounge. Aber wie das dann auch aussehen wird, bleibt noch ein bisschen ein Geheimnis. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis bald. Tschüss.